unserer Gemeinde, dass Gott auch Leiter möchte in der Kirche, in seiner Gemeinde, dass er Menschen beruft. Wir hatten davor andere Gottesdienste, die sich mit geistlichem Wachstum beschäftigt haben, dass Gott sich wünscht, dass wir reifen, dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Menschen durch die Unterschiedlichkeit, durch die Gaben, die wir bekommen haben, dass das ein Ort ist, wo wir reifen können, wo wir wachsen können im Glauben, wo wir tatsächlich Jesus ähnlicher werden. Und wir haben darüber geredet, dass Kirche nicht einfach nur eine Institution ist oder eine Organisation, sondern dass Gott damit was vorhat, dass er einen Plan damit hat, dass es eine geistliche Größe ist. Vielleicht ein bisschen was anderes, als wir es uns häufig so sehen, oder wir identifizieren Kirche ganz schnell mit Gebäude, mit Institutionen, mit Ämtern, aber auch in den Medien. Aber eigentlich ist es die Gemeinschaft, die von Gott geschaffen wird, mit dem Wunsch, dass mehr Menschen Gott kennenlernen und dass Menschen ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen und persönlich reif werden. Ein Beispiel sehen wir hier vorne, ich finde es immer wieder genial. Irene ist so sprachbegabt, dass sie im Alpha-Kurs schon auf Französisch und Englisch übersetzt hat und jetzt übersetzt sie auf Portugiesisch. Das ist echt mega cool. Herzlichen Dank. Ja, heute habe ich gedacht, es gibt ja viele Texte in der Bibel, die über Gemeinde und Kirche reden und Lehre. Es gibt ein Buch, in dem geht es um Taten. Viele sagen ja, ja, manches ist so theoretisch, was in der Bibel steht. Es gibt ein Buch, das ist voller Taten, auch manche reden, aber mehr eigentlich Taten, und das ist die Apostelgeschichte. Und dort wird uns gezeigt, wie so die erste Gemeinde sich getroffen hat und miteinander gearbeitet hat, gebetet hat, gelebt hat. Und wie sie Gemeinde gebaut haben. Und wenn ich sage, wir wollen miteinander Gemeinde bauen, dann möchte ich heute der Frage mehr nachgehen, wie bauen wir miteinander Gemeinde? Und ich möchte es anschauen anhand von Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, falls ihr das aufschlagen möchtet. Und diese Geschichte beginnt damit, dass auf einmal was Neues entsteht. Etwas, was vorher nicht da war. Jesus war gestorben, Jesus war auferstanden, Jesus hat seinen Jüngern 40 Tage erklärt und ist dann in den Himmel aufgefahren und war verschwunden, und die Jünger haben auf den Heiligen Geist gewartet. Dann kam der Heilige Geist, Pfingsten, und Petrus hat angefangen zu predigen, und auf einmal haben Menschen verstanden, was es mit Jesus auf sich hat. Wer Jesus ist, was er getan hat, was es für eine Bedeutung für ihr Leben hat. Und wir lesen, dass da auf einmal eine Gemeinde entstanden ist in Jerusalem. Die erste Gemeinde aus Männern und Frauen und ich denke auch Kindern und Familien und Leute, die einfach als allererstes so die Botschaft von Jesus verstanden haben. Und das waren 3000 Stück ungefähr, die da zum Glauben gekommen sind. Und die dann angefangen haben, die Botschaft Jesu miteinander zu leben. Und wie sie das getan haben, das lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 2. Lukas schreibt da, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Soweit der Text aus Apostelgeschichte 2. Und ich habe mir vorgenommen, heute Morgen so vier Schlaglichter auf diesen Text und auf diese Gemeinde zu werfen. Einfach auch, weil ich glaube, wir können davon lernen, wie wir auch Gemeinde bauen können und wie wir miteinander bauen. Wir merken, an der Stelle geht es jetzt nicht so sehr darum, wer leitet die Gemeinde. Es geht auch nicht um eine Veranstaltung, sondern es ist eine lebendige Gemeinde, die miteinander wächst, trifft sich im Tempel, trifft sich in Häusern, da sind unterschiedliche Menschen mit ihren unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten und trotzdem geschieht da was. Oder gerade deshalb geschieht da was. Tut Gott etwas durch sie. Und ich glaube, dass das ein ermutigendes Bild ist von Gemeindewachstum, von Gemeindebau, was wir da sehen. Und ich glaube, es sind so vier Dinge, die diese Gemeinde geprägt haben, vier Dinge, die sie ausgemacht haben und vier Dinge, die auch mir wichtig sind für unsere Gemeinde. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, und das möchte ich, auch wenn es ein bisschen anachronistisch ist, die hatten damals ja noch keine Bücher. Möchte ich mit einem Buch darstellen. Wir lesen, dass sie, mal kurz zurück, was das Leben prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Die Lehre. Was heißt es? Das heißt, dass es eine lernende Gemeinde war. Das war eine Gemeinde, die noch nicht alles gewusst hat. Die noch nicht alles verstanden hat. Das waren Menschen, die hatten gerade erst verstanden, wer Jesus ist. Hatten gefragt, was das für ihr Leben bedeutet, was sie tun sollen. Die waren gerade getauft worden. Und haben sich dann Zeit genommen, immer wieder drüber nachzudenken, was das bedeutet, wer Jesus ist, zu lernen. Das war im Grunde genommen, in gewisser Weise, ich weiß, ihr sollt euch heute Morgen nicht vorkommen wie in der Schule, aber Christsein hat was mit Lernen zu tun. Mehr zu verstehen, wie die unsichtbare Welt funktioniert. Gott immer besser kennenzulernen. Dass Gott uns so sehr liebt, dass er Mensch wird und in diese Welt kommt und stirbt und leidet und sich anspucken lässt und erklärt, dass Gott so sehr liebt, das hat sich niemand ausgedacht, das hat niemand erfunden, das ist kein natürlicher Gedanke. Für manche ist es auch absurd, dass Gott Mensch wird. Aber das ist ein Aspekt, den wir immer besser lernen müssen. Deswegen ist Lehre ein wichtiger Teil von unserer Gemeindearbeit. Und Lehre geschieht zum Beispiel im Gottesdienst, dass ich Dinge erkläre, dass wir immer wieder die Bibel zur Hand nehmen. Das ist mir so wichtig, dass Gemeinde nicht irgendein beliebiger Verein ist, wo man einfach macht, wozu man Lust und Laune hat, wo man sich einfach so verhält, wie es einem gerade wichtig ist und irgendwas plant und macht, sondern dass man miteinander immer wieder darauf zurückkommt, die Bibel zu lesen, Gottes Wort besser zu verstehen, Gott selbst immer besser kennenzulernen. Nicht, weil die Bibel Gott ist, aber weil sie zuverlässige Informationen enthält über das, was Gott gesagt und getan hat. Weil sie zuverlässig und belastbar ist, weil sie uns ermutigt und Zusagen macht und hilfreich erklärt, wie geistliches Leben und wie unser Leben überhaupt in dieser Dimension funktioniert. Und Lernen ist ja ein Teil von unserem Leben. Und die erste Gemeinde war eine lernende Gemeinde. Die mussten auch lernen, wie sie überleben in einem Umfeld, was ihnen mit der Zeit immer feindlicher gesonnen war. Die mussten lernen zu verstehen, was Jesus von ihnen möchte. Die mussten überhaupt erstmal Entscheidungen fällen. Da gab es ja noch nicht irgendwelche Statuten oder Regeln, sondern die mussten lernen, wie sie die Gemeinde organisieren. Und mit der Zeit ist das gewachsen. Und Und das Zweite, was diese Gemeinde kennzeichnet, ist, das kommt an verschiedenen Stellen relativ deutlich heraus, ist eigentlich ihre Liebe. So sehr die Gemeinde davon geprägt war, dass sie gelernt hat, so sehr war sie auch davon geprägt, dass sie geliebt hat. Und Liebe, warum habe ich da ein Hunderter hingemalt? Eben nicht nur warme Worte, sondern wirkliche Taten der Liebe. Das war eine Gemeinschaft, lesen wir ja hier, oder? Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Oder wir lesen hier, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, oder? Prägte sie, heißt hier. Und sie waren dafür auch bekannt. Jeder in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und die haben miteinander gegessen, täglich. Und ihre Treffen waren geprägt von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Ich finde, das Bild, was da gezeichnet ist, ist das Bild von einer Gemeinde, die sich kümmert. Man hat es urchristlichen Kommunismus genannt, aber ich glaube, damit hat es gar nichts zu tun. Sondern das war, dass Jesus ihnen eingeschärft hat und geprägt hat, dass sie gelernt haben, dass Menschen wichtiger sind als Besitz. Und dass sie einen Lebensstil der Großzügigkeit gelebt haben und der Freiwilligkeit. Und das ist was, was sie geprägt hat, eine Liebe. Sie haben eine Liebe erfahren von Gott her. Das hat eine neue Gemeinschaft bewirkt, ein neues Miteinander und das hat ihr Verhalten verändert. Und zwar das Verhalten, auch wie sie miteinander umgegangen sind. Dass sie nicht einfach nur gedacht haben, ja selber schuld, wenn du in einer schlechten Familie geboren wurdest oder selber schuld, wenn du nicht gescheit mit dem Geld umgehen kannst, sondern dass sie versucht haben, die Leute zu unterstützen, die arm waren. Und dass sie sogar Dinge verkauft haben, das geht relativ weit, oder? Da bin ich mit meinem Hunderter Nötli gerade noch harmlos. Wo ich merke, das ist doch das, was eine Gemeinde prägen soll. Ein Zusammenhalt, eine Herzlichkeit, eine Liebe, eine Hilfsbereitschaft, ein Miteinander. Und natürlich, wenn man sich jeden Tag sieht, dann ist das relativ einfach, oder? Also dann merkt man auch, wie es einem geht. Vielleicht bei uns eher die Herausforderung, dass wir uns vielleicht nur am Sonntag sehen. Und dass wir am Sonntag dann uns updaten, was gelaufen ist, aber dass wir gar nicht so tief kommen und merken, wie geht's dem anderen eigentlich? Wo ist seine Not? Wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihn unterstützen? Wofür kann ich beten? Und die Cafeteria draußen ist eigentlich immer wieder auch eine Möglichkeit, um tiefer zu gehen. Es ist kein Problem, sich in der Cafeteria hinzusetzen und miteinander zu beten. Oder hier reinzukommen oder miteinander zu weinen, wenn wir traurig sind. Und ich finde, das soll unsere Gemeinde genauso prägen. Wir haben eine Liebe erfahren, die viel größer ist als alles, was man sich vorstellen kann. Wir haben eine Liebe erfahren, der es nicht gleichgültig war, wie es uns geht. Gott war es nicht egal, wie es mit uns weitergeht. Jesus war es nicht egal, wie es den Menschen ging. Er war bekannt dafür, dass er ein Freund der Menschen war. Und nicht nur ein Freund der Erfolgreichen. Nicht ein Freund derjenigen, der mehr Besseren. Sondern er hat sich um die gekümmert, die blind am Wegrand saßen und sich die Seele aus dem Leib geschrien haben und gesagt haben, hilf mir. Und wenn wir miteinander Gemeinde bauen wollen, dann müssen wir uns von dieser Liebe prägen lassen. Dann müssen wir immer wieder aus der Liebe, die wir empfangen haben, auch Liebe weitergeben. Dann müssen wir den Reichtum erkennen, der darin besteht, dass Gott uns vergeben hat und dass er uns zu einer Gemeinde gemacht hat, zu einer Gemeinschaft gemacht hat. Wenn wir Gemeinde Gottes sein möchten, dann sind wir ein Ort, wo Menschen sagen, da bin ich willkommen. Da bin ich eingeladen. Da muss ich nicht eine Show spielen. Da darf ich auch ehrlich sein. Da darf ich mit meinen Nöten kommen. Da darf ich lernen und da werde ich geliebt und erfahre Liebe. Und ich glaube, das ist was, was jeder von uns nachahmen kann. Wir können vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise großzügig sein. Der eine kann großzügig mit Geld sein, der andere kann großzügig mit seiner Zeit sein, der andere kann großzügig sein mit Kleidern, der andere kann großzügig sein mit Kuchen oder mit Essen. Ich glaube, aber Großzügigkeit und Liebe und Hilfsbereitschaft und Interesse, das soll unsere Gemeinde prägen. Das hat die erste Gemeinde geprägt. Und das Interessante ist, dass das eigentlich, so wie es zumindest dargestellt ist, ziemlich freiwillig geschehen ist. Da gab es keine Vorschriften dazu. Sondern es gibt ja später in der Apostelgeschichte nochmal so einen Vorfall, wo dann Petrus sagt, ihr hättet es ja gar nicht verkaufen müssen. Das war freiwillig. Aber es war eben wichtig, dass Menschen wichtiger sind als Besitz. Das nächste Merkmal, was diese Gemeinde prägt, ist die Anbetung. Das Gebet. Wir lesen hier ganz oben. Was das Leben der Christen prägte, so das Innere, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also sie haben miteinander Abendmahl gefeiert und gebetet. Und dann heißt es hier unten, sie trafen sich täglich im Tempel, wahrscheinlich für die Gebetsgottesdienste, die dort stattgefunden haben. Sie haben sich zu Hause getroffen und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Also das Nächste, was diese Gemeinde geprägt hat, war die Anbetung. Jetzt muss ich versuchen, ob ich die Hand gut gezeichnet bekomme. Sonst ist es vielleicht. 5 Finger haben wir, gell? Ha, einigermaßen ist es gelungen. Ein bisschen Farbe darf sein. Das sind keine Krallen, sondern das ist die Hand, die zum Lobpreis erhoben ist. Es hat ja mal jemand gesagt, wenn ihr Menschen im Gottesdienst stehen seht und die Hände erhoben haben, dann ist es die ursprünglichste Form des Gebetes, so wie das in den ersten Jahrhunderten gemacht wurde. Wenn ihr Leute sitzen seht, dann ist es die komischste Form, weil das ist in der Bibel und in der ersten Zeit überhaupt nicht geschehen oder weniger geschehen. Also dass man die Hände erhebt, um Gott zu loben und damit zum Ausdruck bringt, hier, ich bin bedürftig, du darfst mir geben. Ich strecke mich aus nach dir. Das ist was. Ein gutes Zeichen, ein gutes Symbol. Wir sind es noch nicht so gewohnt in unserer Kultur, oder? Wir kennen eher das Symbol vom Niederknien und wir kennen eher das Symbol vom Bekreuzigen. aber dass es eine Freude an Gott gibt, die sich auch körperlich zum Ausdruck bringt, die sogar jubeln und tanzen kann, das ist auch Teil der Gemeinde. Und hier Apostelgeschichte 2 sagt, die waren dafür bekannt, oder? Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Wisst ihr, wenn Anbetung und Freude und Liebe zu Gott unsere Gemeinden prägen würden, wenn wir dafür mal wieder bekannt wären, wenn wir dafür hohes Ansehen hätten, was wäre das für eine Kirche? So möchte ich gerne Gemeinde bauen. Eine Gemeinde, die dafür bekannt ist, dass sie, und das ist unsere Gemeinde ein Stück weit, und das freut mich auch, das habe ich von Anfang an gemerkt, die bekannt dafür ist, dass sie Kleider sammelt für Rumänien, oder? Wir haben fast jede Woche Anrufe, wann ist denn die Kleidersammlung, ich habe kein Internet und so weiter. Im April ist es wieder soweit, steht auf der Agenda drauf. Wir machen das, wir sind dafür zum Teil bekannt, zumindest, dass wir anderen bedürftigen Menschen geben. Und das ist wirklich genial. Aber ich wünsche mir, dass wir auch noch als ein Ort bekannt werden, wo wir Gott wirklich loben und preisen und wo wir unsere Freude vor Gott zum Ausdruck bringen. Und wenn ihr über Gebetsabende nachdenkt oder Gebetsmorgen, ja, natürlich, ganz oft ist es einfach geprägt durch Bitte und Fürbitte und Dank. Und es gibt unterschiedliche Formen der Anbetung. Auch das ist, aber ich finde es so genial, dass unsere Kinder unten im Kids-Treff auch angefangen haben, Lieder zu singen und Gott zu loben. Lieder sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens. Oder? Die Psalmen, 150 Lieder in der Bibel drin, leider ohne Melodie. Ja, vielleicht wird mir dann Psalm 23 gar nicht mehr gefallen. Ich weiß nicht, welche Melodie der David da drauf gesungen hat. Weil Melodien sind ja auch sehr temporär und zeitabhängig. Aber wir merken, das war was ganz Normales im Tempel, dass es da Liederdichter gab, dass es da Künstler gab. Schönheit in der Kirche ist eigentlich Ausdruck von der Schönheit Gottes. Das ist ja auch die Idee hinter den gewaltigen Bauten und hinter den goldenen Farben und so, dass man was von der Schönheit und Herrlichkeit und Größe Gottes zum Ausdruck bringen will. Dass es heute natürlich eher für Prunksucht und Raffgier und Reichtum steht, das ist irgendwie eine Fehlentwicklung, oder? Also zumindest bei den meisten. Ich weiß nicht, wer von euch was anderes damit assoziiert. Ihr wisst, was ich meine. Aber hier, Lob und Anbetung ist nicht irgendwas Beiläufiges in unserem Gottesdienst. Das hat sich in den letzten Jahren zum Glück ein bisschen geändert. Als ich Kind war, hatte ich ganz oft den Eindruck, ja, wir sitzen halt da und singen zur Abwechslung ein Lied. Nein, das ist nicht die Idee hinter den Gottesdiensten. In jeder Liturgie, und auch wir haben eine Liturgie, sie ist nur relativ informell, in jeder Liturgie ist das ein wichtiges Element, dass wir uns Zeit nehmen, um Gott zu loben, um mit diesen Liedern bringen was zum Ausdruck, was uns auf dem Herzen liegt. Ja, und manchmal brauchst du auch einen ganz bewussten Schritt, dass du aufhörst, über alles nachzudenken, was vor dem Gottesdienst war, und dich auf dieses Lied einzulassen. Und vor Gott zu treten und dieses Lied zu singen, ihm zur Ehre. Und wenn man das macht, dann stolpert man manchmal über den Text und denkt, hey, was singe ich denn da eigentlich? Ist mir schon bei alten, aber auch bei neuen Liedern passiert. Oder bei Macht hoch die Tür ist mein Standardbeispiel, da saß ich mal im Gottesdienst und haben wir gesungen, die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freude. Und ich hatte irgendwie einen Indianer vor dem Augen. Aber ich wusste nicht, was ich damit zu Ausdruck bringe. Wahrscheinlich ist es Palmsonntag. Oder eines der modernen Lieder heißt, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Wow, egal. Ja, und dann einfach so mit 4/4-Takt und fröhlich geklatscht. Das sind Lieder, die bringen was zum Ausdruck. Das sind Sätze, die fordern uns heraus, unseren Glauben zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht ist auch ein Moment dann mal Schweigen angebracht. Vielleicht wäre es ehrlicher, wenn ich sagen würde, ich weiß eigentlich, dass du es gut mit mir meinst. Aber im Moment sehe ich es nicht und verstehe es nicht. Ich weiß, dass du mein guter Hirte bist, aber irgendwie weiß ich nicht, warum es gerade so und so und so läuft. Ich habe beides erlebt in meinem Leben bisher. Mit Sicherheit weniger dramatisch als andere von euch, aber es gibt auch in meinem Leben Momente, wo ich nicht genau weiß, was geht hier jetzt eigentlich gerade ab. Und dann darf ich das Gott auch sagen. Und Loblieder, Klagelieder, Bitte, Fürbitte, all das darf Raum in unserem Leben haben und auch in unserer Gemeinde. Und wir werden uns in dem Jahr auch mal Zeit nehmen, über das Gebet nachzudenken und auch über Anbetung. Haben wir gerade am Samstag drüber geredet, mit dem Kids-Treff. Ich weiß noch nicht, wie es wird, aber ich hoffe, es wird bombastisch. Also die Planungen stehen einfach noch nicht, deswegen kann ich noch nicht so viel verraten. Aber ich wünsche mir wirklich, dass wir eine Gemeinde sind, die miteinander Gott lobt und preist und auch weiß, wofür sie das tut. Dass wir wissen, was Gott uns schenkt. Ich sage das, versuche das immer wieder. Manchmal fragen einen die Leute, ja, was ist denn die FEG? Oder was seid ihr denn für eine Gemeinde? Oder warum gehst du da in Gottesdienst? Oder? Und jahrelang bin ich Trottel hergegangen, habe denen erklärt, ja, wir sind ein Verein und machen keine Kindertaufe und so. Anstatt ihnen zu sagen, ja, weißt du, wir sind eine Gemeinde, wo Jesus im Zentrum steht. Und mir ist es unglaublich wichtig, immer wieder neu über Jesus zu lernen, weil er hat mir so viel in meinem Leben geschenkt. Und ich bin Pastor geworden, weil Jesus mich dazu berufen hat. Das ist ja das, was ich den Leuten immer wieder sage. Ich weiß, das ist mein eigener Komplex. Aber die Leute denken, ich rede von Jesus, weil ich Pastor bin. Aber es ist umgekehrt. Ich bin Pastor, weil ich von Jesus reden will. Oder? Und weil er mich berufen hat. Aber dafür möchte ich gerne, dass wir bekannt sind. Freude, Begeisterung. Junge und alte Hände in der Luft und mit dem Herzen ganz nah bei Gott dran. Und ich glaube, das hat die Gemeinde geprägt. Und hat ihr Leben beeinflusst. Noch ein viertes Kennzeichen wird genannt. Und da merken wir, dass es manchmal werden so Gegensätze aufgemacht, die aber einfach gar keine Gegensätze sind. Und ich sage es, gerade noch ein Aspekt eingefallen, aber ich versuche das erst zu zeichnen. Ich sage ja, meine Zeichenfähigkeiten sind begrenzt. Welche Farbe hatte ich noch nicht? Gelb. Das ist schön, wenn es innen drin hell ist, oder? Geht man gerne rein. Gut. Das soll eine Tür sein. Und ich schreibe jetzt hier Willkommen drunter. Lieben. Lernen, lieben, loben, willkommen. Das sind die vier Dinge, die Gemeinde geprägt hat. Und ich zeige es euch ganz zum Schluss. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Irgendwann heißt es, sind 5000 Leute und dann hören sie auf zu zählen. Aber die Gemeinde ist gewachsen. Und jetzt ist was ganz Entscheidendes und das darf man beim Gemeindebau nie vergessen. Dass Gemeindebau nichts ist, was wir machen, sondern etwas ist, was Jesus tut. Es geht nicht darum, dass wir alles richtig machen und dann allen Leute hier reinzerren, sondern es geht darum, dass wir miteinander das Evangelium leben und dass diese Botschaft dann ihre Kraft entfaltet in unserem Leben und im Leben der anderen Menschen und in unserer Gesellschaft. Die erste Gemeinde, die hat sich in Jerusalem getroffen und ich will euch mal was verraten, in Jerusalem stand keine einzige Kirche, keine einzige. Keine katholische, keine FEG, keine reformierte, keine lutherische. Da stand keine Kirche. Im Jahr 2019 stehen überall auf der Welt Kirchen. Und es hat nicht was mit Machtpolitik zu tun, sondern es hat im Wesentlichen etwas mit der Kraft des Evangeliums zu tun. Mit der Veränderung, die Gottes Gnade in unserem Leben schafft, das hat die erste Gemeinde zusammengeführt und hat dazu geführt, dass die Gemeinde gewachsen ist. Neue Leute sind willkommen gewesen, haben sich verändert, wurden eingeladen, wurden Teil davon, haben gegeben, haben mitgelobt, haben mitgelernt. Männer und Frauen, große und kleine. Und die Gemeinde ist gewachsen. Es war nicht so, dass die Gemeinde so stark vom Bibelstudium beansprucht war und erstmal ganz tief und fest lernen musste. Und dann, als sie dann irgendwann bereit waren, haben sie die Tür aufgemacht und dann sind neue Leute dazugekommen. Und es war auch nicht so, dass sie nur die ganze Zeit geworshippt haben und im siebten Himmel waren. Sondern es war so, dass sie alles gleichzeitig gemacht haben. Ja, hier steht zum Beispiel: Durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und das heißt im Zusammenhang mit Jerusalem, jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und dann heißt hier, haben wir schon viel gelesen, sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Das ist nicht einfach irgendwo in der heimlichen Hütte daheim passiert, sondern die waren erkennbar. Die sind auch in den Tempel gegangen. Das war übrigens Zentrum vom Judentum. Ja, Jesus war Jude. Und aus dem Judentum ist das Christentum entstanden. Und am Anfang sind Juden und Christen gemeinsam im gleichen Tempel gewesen. Als es dann Ärger gegeben hat und die Leute aus Jerusalem vertrieben wurden und so. Apostelgeschichte ist echt spannend. Ich spiele wirklich mit dem Gedanken, die nächste Predigtreihe durch die Apostelgeschichte zu machen. Also, weil es ist so spannend zu sehen, wie sich diese Botschaft entwickelt und wie die Gemeinde wächst. Und es geschieht einfach, dass Jesus neue Leute hinzutut. Und ich glaube, wir müssen diese Erwartung auch wieder neu entdecken. Wir müssen die Erwartung entdecken, dass in unserer Gesellschaft Menschen eigentlich von Jesus gerufen werden, gesucht werden, eingeladen werden. Und ich wünsche mir, dass unsere Türen offen sind, sodass wir sagen können, ihr seid willkommen. Und nicht, dass wir Leuten sagen, das und das darfst du nicht und das darfst du nicht und das macht man bei uns so und so, sondern dass wir sie mit einer Botschaft willkommen heißen von der Liebe, von der Gnade, von der Freundlichkeit. Ja, es gibt Dinge, die wir nicht so cool finden. Hinten rumreden zum Beispiel, oder? Geiz finden wir auch nicht so cool. Ehebruch hat auch noch keiner Ehe gut getan. Auch andere moralische Themen können wir durchaus ansprechen. Ja, natürlich, klar. Aber das sind keine Themen, die wir einfach unter den Füßen haben, sondern es sind auch Themen, wo wir Gottes Gnade und Liebe und Freundlichkeit brauchen, damit wir zu den Menschen werden, die wir sein sollen. Diese Gemeinde war nicht geprägt davon, dass sie strenges moralisches Regime hatten und mit der Peitsche und dass alle ganz brav und still waren, sondern sie war davon geprägt, dass der Heilige Geist seine Kraft entfaltet hat. Und wenn du das Bild hier siehst und es dir gefällt und dir die Farben gefallen, dann will ich einfach sagen, das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte, dass du lernst, er möchte, dass du liebst, er möchte, dass du lobst, er möchte, dass du Menschen willkommen heißt. Und ich möchte uns keinen Druck machen in dem Sinn, wir müssen das so sein. Aber das wollen wir sein. Wir wollen dahin gehen. Wir wollen, dass der Heilige Geist uns so prägt. Wir haben in unserem Zukunftsbild 4 Dinge herausgehoben. Wir haben gesagt, Jesus soll im Zentrum stehen. Wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, dann sollen sie merken, es geht um Jesus. Wir haben gesagt, wir legen Wert auf liebevolle und wahrhaftige Beziehungen. Liebevoll und wahrhaftig heißt, wir sind nicht einfach nur brutal wahr, aber wir sind auch nicht falsch heuchlerisch, sondern wir sind ehrlich miteinander unterwegs. Aber in Liebe und Gnade. Wir haben gesagt, wir legen Wert auf Familien. Wir wollen eigentlich Gemeindefamilie sein. Für jung und alt, aber wir wollen auch Menschen fördern. Und ich finde es so begeisternd, was unsere Mitarbeiter im Kinderbereich machen und im Jugendbereich. Wenn ihr da nicht dabei seid, seid ihr selber schuld. Die freuen sich, wenn jemand runtergeht und Zeugnis gibt. Und ihr werdet es nicht bereuen. Ich werde euch vermissen. Aber und hören und handeln. Wir wollen auf Gott hören und handeln. Wir wollen nicht einfach nur Schwätzer sein, sondern wir wollen Täter sein. Und ja, das beinhaltet Veränderung. Ja, das beinhaltet Wachstum. Ja, das beinhaltet, dass Gott uns manchmal Dinge sagt, die nicht bequem sind. Ja, das beinhaltet auch Ermutigung. Ja, das beinhaltet auch, dass wir Zeit investieren. Ja, das heißt, dass wir erkennen, dass Gott, dass Menschen Gottes Methode sind. Könnt ihr mir sagen, wen kennt ihr denn aus der Jerusalemer Urgemeinde? Wen kennt ihr aus der Jerusalemer Urgemeinde? Kennt ihr einen Namen? Der Petrus, genau. Wen kennen wir noch? Maria, genau. Ja, genau. Ja? Genau. Also es gibt ein paar Namen, die wir aufzählen können. Kommen wir da auf 3000? Sind nicht alle namentlich erwähnt. Haben nur die namentlich erwähnten Gemeinde gebaut? Hat der Petrus alleine die Jerusalemer Urgemeinde aufgebaut? Und der Jakobus und die 12 Apostel, waren das die alleine, die Arbeit gemacht haben? Und der Stephanus? Waren da 3000 Leute beim Petrus daheim? Nein, das geht ja gar nicht. Das war eine lebendige Gemeinde. Und wisst ihr, Gemeinde fängt zu Hause bei uns in der Familie an. Wir können in unserer Familie können wir Gemeinde bauen. Können wir Liebe leben. Können wir Leute einladen, miteinander essen, willkommen heißen. Können Leute aus der Gemeinde einladen. Wir können zu Hause zusammen die Bibel lesen. Wir könnten Kleingruppen machen in unserer Gemeinde, wo wir Gottes Wort lesen und uns prägen lassen. Wir können Seminare in unserer Gemeinde machen oder zu Hause. Wir können den nächsten Alpha-Life-Kurs bei dir im Wohnzimmer machen. 4 Dinge haben die erste Gemeinde geprägt. Sie waren eine lernende Gemeinde, sie waren eine liebende Gemeinde, sie waren eine lobende Gemeinde und sie waren eine Gemeinde mit einer offenen Tür. Und ich glaube, der Heilige Geist will, dass wir uns auf diesen Weg machen. Und ich möchte uns ermutigen, diesen Zusammenhalt zu suchen, sodass wir merken, wo die Not des anderen ist und füreinander beten. Nicht nur daheim, nicht nur als ich bete dann für dich, sondern hier auch nach dem Gottesdienst, in unseren Gebetsveranstaltungen. Ich möchte uns Mut machen, zusammen immer wieder die Bibel aufzuschlagen. Mit unseren Kindern, mit unserem Ehepartner, in der Gemeinde und zu lernen, wer Gott ist. Loben. Es langt, dass wir durch den Kids-Treff unten hat Jael die Idee gehabt, dass sie Flöte spielen will im Kids-Treff. Und jetzt habe ich mit ihr schon zu Hause Lieder gesungen aus dem Kids-Treff. Und wenn ihr kein Instrument spielt, könnt ihr eine CD nehmen oder ein YouTube-Video. Der Noah, der 10.000 Reasons, 10.000 Gründe, kennt er aus Belgien. Er sagt immer, das Lied haben wir in Belgien gesungen. Als wir hergezogen sind, war der Noah 3. Er erinnert sich daran, auch wenn wir es daheim laufen lassen. Und Gastfreundschaft, eine Willkommenskultur, ein freundliches Ambiente, das ist ein wesentlicher Teil von unserer Gemeindearbeit. Und ich lade euch ein, das mitzunehmen, diese 4 Bilder, und euch auf diesen Weg mitzubegeben mit Gott. Wir wollen jetzt Gott loben. Und wir beginnen mit dem Lied Light of the World. Licht dieser Welt. Wenn das stimmt, was wir da singen, dann ist es ein Problem, dass unsere Welt zu wenig Licht hat. Wenn das stimmt, was wir da singen, dann ist es ein Problem, dass Jesus verachtet wird und dass Jesus nicht wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft. Wenn das stimmt, was wir da singen, brauchen wir Zeit mit Jesus und unsere Freunde brauchen Zeit mit Jesus.